Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Hallo, schön, dass Sie Ihre Zeit mit uns teilen. Ich bin Julius Stucke und diese Story, die kennen Sie garantiert.
Wir wollen über Poseidon ein Opfer bringen, und das heißt, hier haben wir keine Zeit dazu. Wir müssen es schaffen. Werft alles über Bord.
Odysseus und die Odyssee. So klang das mit Kirk Douglas 1954. Italienischer Film, damals sehr teuer, 10 Millionen Dollar. Und 109 Minuten brauchte es, um den episch langen Stoff zu erzählen. Jetzt ist es ein bisschen mehr, 250 Millionen und 172 Minuten brauchte die neue Odyssee von Christopher Nolan. Warum macht der jetzt auf griechische Sage und macht er das gut? Antworten gleich hier bei uns. Es ist eine sehr, sehr alte und oft erzählte Geschichte. Ein Mann, der nach dem Krieg nach Hause will, der sich auf den Weg macht und der einiges erlebt oder auch erleidet. Zyklop, Seeungeheuer, ein wütender Meeresgott, Sirenen. Das ist die Geschichte von Odysseus und seinen Irrfahrten. Eine Geschichte, die vor ein paar tausend Jahren angefangen hat, erzählt zu werden. Und jetzt gibt's heute nochmal eine neue Erzählung von Christopher Nolan. Eine Hollywood-Erzählung also. Verfilmt im Kino. Braucht man das noch und wie macht er das? Unsere Kritikerin Maren Hafke hat den Film schon gesehen. Hallo.
Hallo.
Ja, Christopher Nolan und die Odyssee. Das hat mich erstmal überrascht, Christopher Nolan und die Odyssee, weil das nicht die selbstverständlichste Kombination ist. Von Science-Fiction-Filmen, Comic-Verfilmungen, historischen Dramen, jetzt irgendwie zu dieser alten griechischen Mythologie. Ist das trotzdem was Sinn ergibt?
Naja, auf der einen Seite ist das ein Stoff, der ja total zu Nolans Ambition passt. Der Nolan mag ja große Projekte, der interessiert sich für große Themen und er interessiert sich auch für große Männer. Und Homers Odyssee zu verfilmen, also das quintessentielle abendländische Epos, das bedeutet ja, sich in so eine Rezeptions- und auch Adaptionsgeschichte einzureihen, die Werke umfasst, unter anderem von Vergil, Dante, Goethe, James Joyce. Und das ist eine Linie, in der man den eigenen Namen ja vielleicht auch ganz gerne sehen mag. Und auf der anderen Seite ist es für einen Filmemacher wie Nolan schon noch eine überraschende und vielleicht auch so ein bisschen riskante Wahl, denn zur Rezeptionsgeschichte der Odyssee gehören nicht umsonst eben auch Camp-Klassiker wie der legendär trashige Kampf der Titanen von 1981, weil das ein Stoff ist, in dem es halt Ungeheuer gibt, ne? Götter, Affären mit Nymphen, und dann muss man die darstellen, ohne dass das in irgendwie den Film beschädigender Weise bescheuert aussieht. Und es gibt FilmemacherInnen, denen genau sowas liegt, aber an Nolan denkt man vielleicht wirklich nicht sofort.
Warum unter anderem nicht?
Naja, Nolan ist weder für sein Interesse an der Metaphysik bekannt, noch so wirklich für seinen Humor. Ne? Sein Ruhm wurde mit einer emphatisch ernsten, auf physikalischen Realismus setzenden Version der Comicfigur Batman zementiert und mit einer Filmografie, wo man vielleicht sagen kann, dass so ein roter Faden eigentlich eine Faszination für die filmische Mechanik selbst ist. Also der gilt als Techniker, der interessiert sich für abstrakte Konzepte, vielleicht manchmal ein bisschen mehr für diese Konzepte als für die Beziehung der Figuren. Und in so schlechten Momenten der Film kann das dazu führen, dass diese sehr, sehr großen Filme sich dann trotz allem Spektakel auch relativ klein anfühlen. So ein bisschen wie eine kleine Spieluhr, die dann so sauber abläuft. Und vor dem Hintergrund ist man natürlich schon neugierig auf die Kombination Nolan und Odyssee. Also warum macht er das, fragt man sich. Mhm. Aber man fragt sich auch, kann der das?
Mhm. Ja, und gelingt es ihm? Kann er diese Kombination?
Ich finde ja. Ich war tatsächlich richtig positiv überrascht. Also Nolans Odyssee ist sehr schön, ist weder langweilig noch oberflächlich und die zeigt halt diese gerade genannte technische Virtuosität Nolans im Dienst eines ziemlich organischen, poetischen Flusses. Es gibt schon auch Stellen, wo der Film Antworten gibt auf Fragen, die vielleicht nur Nolan mit seinem ausgeprägten Interesse an der Logistik in diesem Kontext stellen würde. Zum Beispiel erfahren wir, wie die Leute im Trojanischen Pferd wohl auf die Toilette gegangen sind. Auch Liebesbeziehungen werden wahrscheinlich nie wirklich zu Nolans Stärken gehören, also nicht alles gelingt, aber es gelingt doch sehr viel. Und vielleicht noch wichtiger, der Film ist auch in den Momenten seines Scheiterns interessant.
Also warum er das macht, das haben Sie schon im Prinzip ein bisschen erklärt, aber warum überhaupt nochmal 2026 diesen Stoff, die Odyssee, nochmal verfilmen? Also nicht warum macht er es, sondern warum macht man sowas jetzt nochmal?
Das ist wirklich interessant, ne? Weil in Bezug auf die griechische Antike jetzt, 2026, kommt ja gar nicht umhin, denn als quasi Beitrag zu spezifischen Kulturkämpfen auch gelesen zu werden. Ne? Heute die Odyssee zu adaptieren, das bedeutet quasi einen Kerntext dessen zu bearbeiten, was als westliche Kultur gilt. Und damit natürlich auch einen Kommentar dazu abzugeben, was und auch wer damit aus Sicht der FilmemacherInnen gemeint ist und auch was und wer damit quasi aus- und auch eingeschlossen ist. Und man hat den Eindruck, dass das schon etwas ist, dessen sich Nolan bewusst ist und dass er das sowohl in seinen quasi narrativen Entscheidungen als auch schon im Casting kommentiert.
Okay, Casting sollten wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen, aber noch erstmal zu dieser ja kulturellen Größe, der Größe dieser Geschichte und den angesprochenen Kulturkämpfen auch. Wie geht Nolan denn mit all dem um, mit dieser Größe und diesen Kämpfen?
Ja, ich meine, die Odyssee gehört zu den ältesten Geschichten, die wir uns noch immer erzählen. Und da geht's schon los, ne? Wer sind wir? Und wie alt genau die ist, wird diskutiert. Die ist wahrscheinlich in etwa so alt wie die Schrift, die sie dann überliefert hat. Das ist das griechische Vokalalphabet. Vielleicht ist sie auch älter, denn die Odyssee ist nicht im engeren Sinne Literatur zum Lesen, diesen Gesang. Mhm. Also verfasst für den mündlichen Vortrag. Homer war Sänger. Und der Film thematisiert das. Wir sehen gleich zu Anfang einen solchen Barden, einen Sänger, der an Penelopes Tafel dann vom Trojanischen Krieg erzählt. Und der wird dargestellt vom US-amerikanischen Rapper Travis Scott. Der hat auch einen Track zum Soundtrack des Films beigetragen. Das ist eine Casting-Entscheidung, mit der Nolan sofort in den ersten Minuten des Films, eigentlich fast unter der Hand, sozusagen in einem Easter Egg, eine Sache programmatisch klarstellt. Er sagt nämlich, dass er eine Kontinuität sieht zwischen der schwarzen, der afrodiasporischen Musikkultur der USA und dieser uralten Kulturtechnik aus Griechenland, ne, die manche als einen Beginn eigentlich der europäischen Literaturgeschichte überhaupt sehen. Und das ist nicht trivial, weil Nolan damit sagt, dass für ihn zu dieser Geschichte damals wie heute halt nicht nur weiße Leute gehören. Und damit positioniert er sich in einer Art und Weise, wie er es in der Vergangenheit nicht immer getan hat. Und es wird interessant sein zu sehen, wie die Aspekte des Filmes, die in diese Richtung sich eben, also Haltung zeigen, wie die auch aufgenommen werden.
Also er packt nicht nur diese riesen Geschichte in 172 Minuten, sondern auch noch Politik dazu.
Ja, man kann wahrscheinlich schon den Eindruck bekommen, dass die Odyssee ein Film ist über Geopolitik. Und vielleicht ist er sogar eher ein Film über Geopolitik, die Geopolitik des 20. und 21. Jahrhunderts, als Oppenheimer das war, was natürlich interessant ist. Ne? Oppenheimer ist ja für den etwas elliptischen Umgang mit diesen ganz konkreten humanitären Folgen der Atombombe kritisiert worden, unter anderem von James Cameron, der Nolan dann vorwarf, die tatsächlichen Effekte der Waffe in Hiroshima und Nagasaki eigentlich ausgespart zu haben, sich damit quasi moralisch aus der Affäre gezogen zu haben. Und die Odyssee ist nun ein Film, der sich ziemlich explizit gerade der Frage nach der moralischen Verantwortung im Krieg und im Konflikt widmet. Und es ist ziemlich interessant, dass er dafür dann ins Mythische geht, ne, ins Griechische. Und man hat schon den Eindruck, dass da schon auch was gegenwartsdiagnostisch gesagt werden soll.
Welche Diagnose hat er für uns?
Tja, also wir sehen im Moment ja eine ganze Reihe an popkulturellen Bezügen auf die Antike, die auch quasi als historische Positionsbestimmung zu dienen scheinen ein bisschen. 2024, also ein Jahr bevor Donald Trump seine zweite Amtszeit angetreten hat als US-Präsident, kamen ja gleich mehrere große Hollywood-Filme raus über das alte Rom, Megalopolis, Gladiator 2 bis hin zu Alien Romulus. Und man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass man in Hollywood über Imperien nachgedacht hat, über die Gründung der Imperien, aber vielleicht eben auch besonders über den Fall von Imperien. Und Nolans Bezug auf den griechischen Mythos geht sogar noch weiter. Der erzählt nicht vom Zerfall eines Imperiums, der spricht ziemlich explizit über das Zerbrechen von Zivilisationen. In Nolans Odyssee geht es um Regelbrüche, zum Beispiel in einem ungerecht geführten Krieg, zum Beispiel in der Gewalt gegen Nachbarn, gegen Leute, die als Fremde bezeichnet werden, als Brüche sozusagen göttlicher Gesetze, heiliger Gesetze. Und die zu missachten, das zerstört nicht nur die Stabilität politischer Strukturen, bei Nolan zerstört das das Fundament der Gesellschaft, das Selbstverständnis, die eigene Identität. Denn Odysseus kann, das sagt Nolan, deshalb so lange nicht nach Hause, weil der in Troja Dinge getan hat, die mit der fernen Stadt quasi auch die Grundfeste dessen abgebrannt haben, was sein Zuhause überhaupt war. Und dafür wird er bestraft, unter anderem vom Wetter. Das kann einem ja auch bekannt vorkommen.
Wir wollten aufs Casting noch zurückkommen. Natürlich Matt Damon als Star, wer ist neben ihm noch zu sehen?
Ja, der Film ist extrem hochkarätig besetzt, ne? Also ja, mit einigen der quasi berühmtesten Gesichter der Welt, Gesichter, die uns auf ziemlich großen Plakaten Parfums, Diamanten und teure Lederwaren anbieten. Gesichter, die selbst mythisch sind und deswegen auch nicht so richtig hinter den Rollen verschwinden können. Und man hat auch den Eindruck, dass das vielleicht auch eine bewusste Entscheidung war. Also Calypso sieht jetzt aus wie Charlize Theron, Athena, wie die selbst fast gottgleiche Zendaya, die ist berühmt genug, um auch nur einen Namen zu brauchen. Anne Hathaway ist dabei. Telemachos sieht jetzt aus wie Tom Holland, das bedeutet wie Spider-Man. Und vorab wurden aber vor allem zwei Casting-Entscheidungen diskutiert. Das war die Besetzung der kenianisch-mexikanischen Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o als Helma und von Elliot Page als junger Soldat Xenon. Und da sind wir wieder bei der bereits genannten Frage der Ein- und Ausschlüsse, weil dann, als das verkündet wurde, sofort Stimmen laut wurden, die ein Problem damit hatten, dass als schönste Frau der Welt eine schwarze Schauspielerin eingesetzt wurde und dass ein Trans-Schauspieler überhaupt an der Produktion beteiligt war. Und unter diesen Stimmen, die da so laut wurden, war auch die Stimme von Elon Musk. Beide genannten Darstellerinnen sind ganz großartig in ihren Rollen. Überhaupt, der Film ist toll gespielt. Elliot Page trägt eine der beeindruckendsten Szenen des ganzen Films. Und die hat vielleicht quasi, naja, kann auch dienen als ein ganz interessanter irgendwie Einstiegspunkt, um über Nolans Spiel mit seinem Quellenmaterial nachzudenken.
Ohne zu viel zu verraten, was ist das für eine Szene?
Ja, der von Page gespielte Xenon ist eine Figur der griechischen Mythologie, die in verschiedenen Quellen genannt wird, bei Homer aber namentlich wohl nicht vorkommt und die Nolan also hinzunimmt als eine der wirklich eigentlich wenigen heldenhaften Figuren. Nolan wandelt Homers Epos auch an vielen anderen Stellen ab, über die können dann Altphilologinnen und Hobby-Altphilologinnen ab jetzt kontrovers diskutieren. So ist das immer bei solchen Adaptionen. Ne? Also Odysseus bleibt nicht ein Jahr bei Kirke. Der Zyklop hat keine Freunde. Wo ist Hermes? Warum reden die Leute nicht in Hexametern? Was bedeutet das alles? Und da bin ich ganz gespannt, wie die ExpertInnen dann in den kommenden Wochen darüber sprechen werden. Und genau eine Stelle, deren Änderung vielleicht schon etwas bedeuten mag, ist also die Tatsache, dass Odysseus bei Nolan im Hades nicht nur wie bei Homer den Blindenseher Teiresias und einige tote Gefährten trifft, sondern dass unter den ihm erscheinenden Gefährten eben auch Elliot Pages Xenon ist. Und hier hat man das Gefühl, dass es so ein bisschen eine Strategie gibt bei Nolan, dass so Abwandlung des Materials, ne, die hier zum Beispiel Xenon neben Theresias stellen, auch wie so eine spielerische Einladung formuliert sind, sich mit dem Material mal zu beschäftigen. Mal so nachzulesen, was da so drinsteht in diesen Texten, die also Leute wie Elon Musk vorgeben, verteidigen zu wollen, indem sie dann mit extrem verachtenden Worten die Vergabe einer Rolle an einen Trans-Schauspieler als quasi Verlust künstlerischer Integrität darstellen. Und genau solche verächtliche Rede hat ja auch Folgen, weil die damit adressierten SchauspielerInnen ziemlichen Hasskampagnen auch ausgesetzt sind und es insgesamt sozusagen nicht zu einer Lockerung des feindseligen Klimas gegenüber marginalisierten Personen beiträgt.
Also auf jeden Fall, Entschuldigung, auf jeden Fall wird es Menschen geben, die es nicht mögen, weil es ihnen vielleicht dann doch eine Abweichung zu viel ist und die Altphilologen können diskutieren und ansonsten aber eine Empfehlung.
Auf jeden Fall. Schauen Sie diesen Film. Ich finde, das lohnt sich wirklich. Der Soundtrack ist toll, die Performances sind gut. Robert Pattinson als Bösewicht bringt sogar ein bisschen Campiness rein. Es gibt ganz schöne Effekte, es gibt tolle Kostüme. Dass Odysseus wie Matt Damon aussieht, finde ich auch irgendwie gut. Also Odysseus hat jetzt das Gesicht eines Typen aus Cambridge, Massachusetts. Aber warum nicht? Der Papst kommt aus Chicago.
Manavke, über ja, die neue Odyssee, den neuen Film mit diesem Matt Damon Odysseus, der Film von Christopher Nolan. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Rastafari, dabei denken sicher einige erstmal an Reggae, an Jamaika und Bob Marley. Das passt auch, das gehört irgendwie auch alles zueinander und dazu. Aber Rastafari ist viel mehr als Musik. Eine Religion ist das. Und wer diese Religion ernst nimmt, für die oder den gehört das Cannabisrauchen dazu. Bestandteil der religiösen Praxis. Während hier und da jetzt ja Cannabis legalisiert wurde in den letzten Jahren, ist es in Kenia verboten. Und deshalb haben dort Rastafari das Ganze vor Gericht gebracht und wollten das ändern. Bettina Rühl über den Ausgang dieser Geschichte.
Bahati Mwamuye, vorsitzender Richter am obersten Gerichtshof von Kenia, eröffnet am Morgen die digitale Verhandlung um das Cannabisverbot. Er wolle zuerst Kontext geben, wie er selbst sagt, und zitiert aus einem Reggae-Song. Hör mir mal zu, wenn du aufwachst, um in die Kirche zu gehen, wache ich auf, um Gras zu rauchen. Ich rauche Gras, um mit den Dämonen fertig zu werden. Ich ziehe den Rauch tief in mich hinein. Wenn du kein Cannabis magst, bist du ein Kind des Teufels. Bei diesen Worten des Richters haben die Rastas, die vor dem Gericht auf das Urteil warten, vermutlich Hoffnung geschöpft. Darauf, dass der Konsum von Cannabis zumindest für sie legalisiert wird. Denn in ihrer Petition hatten die Antragsteller argumentiert, der Konsum von Cannabis sei Teil ihrer Religion. Das Verbot verletze folglich die Religionsfreiheit, die aber sei in der Verfassung garantiert. Und dann spricht Richter Mwamuye das Urteil. Die Petition ist abgelehnt. Die vorgebrachten Beweise für die zentrale Bedeutung von Cannabis für den Glauben der Rastafari waren widersprüchlich und belegen nicht, dass dessen Konsum ein wesentlicher Bestandteil ihrer Religion ist. Die Einschränkung der Rechte der Antragsteller, sofern überhaupt eine vorliegt, ist gemäß Artikel 24 der Verfassung angemessen und gerechtfertigt. Denn die beanstandeten Bestimmungen dienen dem legitimen und wichtigen Zweck, die öffentliche Gesundheit und Sicherheit zu schützen. Unter den rund ein Dutzend Rastafaris, die vor dem Gericht auf das Urteil warten, ist die Enttäuschung groß. Ihr Anwalt Shadrach Wambui bleibt kämpferisch. Wambui trägt Anzug und Krawatte, dazu einen gestrickten Schal in den Farben der Rasta, rot, gelb und grün.
But hope is not lost.
Noch geben wir die Hoffnung nicht auf. In Kenias Justizsystem haben wir das Recht, beim Berufungsgericht Einspruch einzulegen, wenn wir mit einem Urteil des obersten Gerichtshofs nicht zufrieden sind. Wir werden also innerhalb von 7 Tagen offiziell ankündigen, dass wir in Berufung gehen werden.
The Court of Appeal to challenge that decision.
Bobo Atshoki, einer der Wartenden, ist froh, dass es noch einen Ausweg gibt. Cannabis bedeutet uns Rastas alles. Ohne Cannabis gäbe es unsere Bewegung nicht.
It makes a component of ANI. Without it, there's no Rasta.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Viktoria Eglau.
In Hongkong wächst der Druck auf unabhängige Buchhändler. Die Polizei hat 2 Männer und 3 Frauen wegen Verstößen gegen das umstrittene nationale Sicherheitsgesetz festgenommen. Den Hongkonger Buchhändlern und Buchhändlerinnen wird vorgeworfen, Publikationen mit staatsgefährdenden Inhalten verkauft zu haben. Laut Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion enthielten die Werke Anstiftung zum Hass gegen Regierung, Justiz und Strafverfolgungsbehörden. Sebastian Hesse berichtet.
In der ehemaligen britischen Kronkolonie gibt es eine lebendige Szene unabhängiger Buchläden, darunter auch der Laden Have a Nice Day in Kowloon, der 2022 von Journalisten gegründet worden war und jetzt zu den durchsuchten Buchgeschäften gehört. Diese unabhängigen Bücherstuben verkaufen nicht nur Publikationen, die in Mainstream-Läden nicht zu bekommen sind, sie bieten auch Lesungen und Begegnungen mit Autoren an. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sieht in den Festnahmen einen weiteren Beleg dafür, dass die chinesische Regierung freies Denken fürchtet.
Die britische Medienaufsicht hat eine Untersuchung gegen die Videoplattform TikTok eingeleitet. Geprüft werden soll, ob das Unternehmen gegen seine Pflichten zum Schutz von Kindern vor schädlichen Inhalten verstößt. Das teilte die Behörde Ofcom mit. Konkret will die Medienaufsicht untersuchen, ob TikTok über Maßnahmen zur Alterseinschätzung von Nutzern verfügt und ob es angemessene Systeme gibt, um Kinder am Betrachten schädlicher Inhalte zu hindern. Vor einem Monat hatte die britische Regierung ein generelles Verbot von sozialen Medien für Nutzer und Nutzerinnen unter 16 Jahren verhängt. Es gehört zu den ikonischen Requisiten der Filmgeschichte. Das Lichtschwert von Luke Skywalker aus den Star-Wars-Filmen. Jetzt hat die Science-Fiction-Waffe aus dem 2. Star-Wars-Teil Das Imperium schlägt zurück einen neuen Besitzer gefunden. Bei einer Auktion in den USA wurde sie für $3.75 Millionen versteigert. Das teilte das Auktionshaus Heritage Auctions mit. Wer die berühmte Requisite erstanden hat, wurde aber nicht verraten. Das Imperium schlägt zurück kam 1980 in die Kinos und war der zweite Teil der legendären Star Wars Trilogie. In den Hauptrollen waren unter anderem Harrison Ford als Han Solo und Mark Hamill als Luke Skywalker zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Gleich mit der Frage, was Lachen und Macht miteinander zu tun haben. Ein Film darüber, ein Dokumentarfilm, was haben wir gelacht? Das bleibt einem allerdings bei diesem Film vermutlich ziemlich im Halse stecken. Jetzt mit dem Blick auf einen neuen Dokumentarfilm. Ich habe mich wirklich fremdgeschämt, als ich einen kleinen Ausschnitt davon gesehen habe. Eine Szene, in der Thomas Gottschalk in einer alten Wetten-Dass-Sendung Scherze macht über die Schauspielerin Esther Schweins, die zu Gast ist und daneben sitzt und sich das anhört. Sexistisch und distanzlos, wie das nicht nur einmal war bei diesen Wetten-Dass-Sendungen mit Thomas Gottschalk. Wenn man schon den Fremdscham-Moment körperlich spürt beim Anschauen so einer Szene, ja, will man eigentlich gar nicht wissen, wie schlimm es gewesen ist für Esther Schweins und auch andere Frauen, die da sowas erlebt haben. Genau das packt jetzt ein Dokumentarfilm auf die Leinwand. Was haben wir gelacht, heißt der, und erzählt eben diese Geschichte von westdeutscher Fernsehunterhaltung aus der Sicht von Frauen. Eine Geschichte, die auch mit Macht zu tun hat. Das hat Co-Regisseurin Isabel Schneider uns erzählt in unserer Sendung Vollbild. Ja, und auch warum das Team diesen Film machen wollte.
Wir haben schon das Gefühl, dass dieses Thema die ganze Zeit in der Luft so ein bisschen liegt und aber nicht so vollumfänglich diskutiert wurde. Wo steckt überhaupt diese Machtfrage im Witzigsein? Und warum ist es von Bedeutung, was im Unterhaltungsfernsehen gezeigt wird und worüber wir lachen?
Und das jetzt im Dokumentarfilm, was haben wir gelacht? Matthias Dell hat den schon gesehen.
Das wird mir jetzt bewusst, weil früher habe ich auf sowas nicht geachtet.
Sagt die Komikerin Gabi Köster in Was haben wir gelacht? Und wie ihr ging es vermutlich uns allen. Dass wir all die Jahre zwar die Sendung gesehen haben mit Thomas Gottschalk, der sich für Steffi Grafs Knie interessiert, oder Ingo Appelt zwischen zwei unbekannten Frauen.
Das Knie der Nation, welches ist es denn?
Das linke.
Das linke. Sieht gut aus.
Habt ihr nachher noch Zeit? Ich muss gerade ein bisschen arbeiten. Na, nimm den Mund nicht so voll, hebt ihr das für später auf.
Ohne aber zu verstehen, was uns damit passiert ist. Ein Frauenknie muss betatscht werden, über Frauen müssen sexistische Witze gemacht werden. Das Archivmaterial im Film macht deutlich, Sexismus ist kein Einzelfall. Auch der vermeintlich empathische Giovanni Di Lorenzo zeigt Esther Schweins deren Modelaufnahmen.
Es gibt nämlich einen berühmten deutschen Katalog. Beigelegt ist so ein Vergrößerungsglas, um Ihnen auf die Kleider zu schauen oder...
Zeig mal her.
In den Ausschnitt. Ausschnitt oder auf die Preise, schauen Sie mal.
Um damit vorgeblich witzig auf der Attraktivität der Schauspielerin herumschwiemeln zu können. Das ist ein Teil von Was haben wir gelacht? Lauter peinvolle Fernsehmomente, in denen Männer unverhohlen rumgeifern vor laufender Kamera. Wie der touchende Tommy.
Ja, I'm the owner. Aber leider nicht von ihr.
Sichtbar wird dadurch, wie in ähnlichen Archivprojekten der letzten Jahre, was seinerzeit so durchging. Für den Perspektivwechsel sorgen hier die Erzählungen der Betroffenen. Hella von Sinnen, Esther Schweins, Gabi Köster, Bettina Böttinger und... Maren Kreumann.
Die erste lustige Frau in meinem Leben war, glaube ich, meine Mutter. Ungeliebte Verwandte konnte die super parodieren.
Hella von Sinnen musste erfahren, wie hart der Weg in ein Berufsfeld sein konnte, in dem man nicht vorgesehen war. Und zwar im Stahlbad Karneval in den 1980er Jahren.
Ach, anstrengend. Du weißt, wie gut du bist, du weißt, wie du Pointen setzt und du weißt, dass das Publikum lacht. Aber dann landest du eben auch auf Herrensitzungen und wenn eine Rednerin dann auch noch kam, gingen die geschlossen raus, um einen Kölsch zu trinken und ein Würstchen zu essen. Und das war sehr verletzend, das hat meine Gefühle verletzt.
Für die fünf Befragten in der Blackbox des Studios führt das Wiederanschauen der alten Clips zu einem Durcharbeiten internalisierter Rollenbilder.
Die lächelten einfach durch,
erklärt Bettina Böttinger, die ihre Talkshow nur bekam, weil ein Mann kurzfristig abgesagt hatte. Und die, wie Hella von Sinnen und Maren Kreumann, den zweifelhaften Vorteil hatte, für heterosexuelle Übergriffigkeiten weniger interessant gewesen zu sein.
Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass mit den 90er Jahren gerade lesbische Frauen ihren Weg im Fernsehen auch genommen haben, weil wir qua Definition aus der Weibchenrolle ein Stück raus sind.
Was aber nicht davor schützte, selbst zum Gegenstand von misogynen Gags zu werden. Seinen Fluchtpunkt hat der Dokumentarfilm beim bis heute als geistreich geltenden Harald Schmidt, der 1996 sein Publikum homophob fragte, was eine Klobrille mit Bettina Böttinger verbinde.
Die Lösung lautet, die würde kein Mann freiwillig anfassen.
Böttinger ging später in Schmidts Show, um den schmutzigen Harald mit seinen Witzen sitzen zu lassen.
Und soll ich Ihnen mal ganz ehrlich was sagen?
Ja.
Mich hat das sehr verletzt.
Sie haben ziemlich viel, ja, Dreck geworfen auf Böttinger.
Nein.
Wenn sie nicht da war, dann sage ich Ihnen jetzt gebe ich Ihnen 5 Minuten, denn Sie diffamieren gerne nicht anwesend. Tschüss!
Ein Akt der Befreiung, der in Was haben wir gelacht, Esther Schweins tief berührt, wo Hella von Sinnen kein Aufhebens machen will. Denn komplex ist der Film auch, weil die Macherinnen Eva Müller und Isabel Schneider die Interviewten übereinander ins Gespräch bringen und intervenieren, etwa bei einem alten Witz von Kreumann, in dem Gewalt gegen Frauen lustig sein soll. Anders als wenn Dieter Nuhr aktuell Witze über Femizide macht.
Zur Sicherheit wäre es nicht schlecht, wenn man den Partner vor dem Geschlechtsverkehr vielleicht einfach erstmal kennenlernt.
Löst die Kritik bei Kreumann etwas aus.
Mhm. Ja, danach muss ich ja erst recht nochmal nachdenken.
Seine Grenze hat, Was haben wir gelacht, in der Konzentration auf die rein westdeutsche Fernsehgeschichte. Und beim älteren Feminismus der Interviewten, die in Verona Feldbusch den Backlash der 1990er Jahre sehen. Und nicht zuerst in der patriarchalen Welt, der Feldbusch clever und vor allem selbstironisch komisch immerhin ein Geschäftsmodell abtrotzt. Die Größe von Was haben wir gelacht besteht darin, dass man die westdeutsche Unterhaltungskultur danach mit anderen Augen sieht und die Pionierinnen gewürdigt werden, die um ihren Platz darin hart kämpfen mussten.
Hella hat so viel ausgelöst. Sie war ein Role Model für so vieles.
Ja, ist doch nicht schön. Ich bin's, die Legende.
Wenn Sie den Kompressor jetzt von Anfang an gehört haben, erzähle ich Ihnen nichts Neues. Wir hatten zu Beginn ja einen Mann, der nach Hause will, aber läuft halt nicht so einfach. Odysseus im neuen Nolan-Film. Und wir haben jetzt als kleine Klammer sozusagen auch nochmal einen, der sich Richtung zu Hause bewegt. Tricky, Musiker aus Bristol, der in Berlin war, in Südfrankreich ja, und jetzt ein bisschen wieder sich orientierte Richtung Bristol. Und ein neues Album kommt morgen raus. Martin Riesel.
Nein, das ist nicht Tricky, der hier auf diesem für ihn typischen Trip-Hop-Track singt, sondern der Altmeister hat sich mal wieder eine neue Stimme dazu geholt. Das gefühlvolle Falsett des jungen Bristoler Sängers Mitch Sanders zieht sich durch viele der neuen Songs. Hat sich Tricky etwa überarbeitet und kann deswegen selbst nicht mehr vors Mikro treten?
Ich nehme ständig neue Songs auf und gehe ständig auf Tour. Warum? Es gibt einen Grund, warum die alten Blues- und Jazzmusiker so gut waren. Ich bin kein Jazz, aber ein Blues-Fan. Diese Leute waren immer auf Tour. Deshalb konnten sie live so gut spielen. Das ist wie in jedem Job. Du musst den immer weiter betreiben, nur dann wirst du besser. Und manche von den alten Blues-Typen produzierten 3 Alben im Jahr.
Ganz so aktiv ist er nicht. Aber er hat seit dem letzten Tricky-Album aus dem Jahr 2020 Musik unter verschiedenen Namen veröffentlicht, außerdem ein Gemeinschaftsprojekt sowie das Album seiner sonstigen Hauptsängerin Martha produziert. Herausgebracht hat der rastlose Kreative die Werke allesamt über sein eigenes Label False Idols. Ein Idol will er nicht sein, auch kein falsches und
ich bin kein Popstar und betrachte mich nicht als berühmt. Das interessiert mich alles nicht.
I don't care about all that stuff. Now I'm swimming. I'm moving for water, I'm singing. I sing for my daughter. I grew like a lamb to the slaughter. And I walk through.
I'm not trying to be the richest artist. Ich wollte nie der reichste Künstler sein. Geld und Reichtum entsprechen nicht meiner Persönlichkeit. Ich besitze kein Haus und kann in einem 2-Zimmer-Apartment leben. Geld war nie mein Ding. Wenn ich reisen und meine Rechnungen bezahlen kann, ist für mich alles gut.
Tricky ist tatsächlich bodenständig geblieben. Vielleicht auch, weil die großen kommerziellen Jahre lange zurückliegen. Der Erfolg von damals scheint jedenfalls keine Komfortzone geschaffen zu haben. Und die Stimme des 58-Jährigen klingt gezeichneter denn je. Das Kratzen und Krächzen ist über die Jahre immer stärker hervorgetreten. In vielen Songs steht Trickys Stimme gar nicht mehr im Vordergrund, sondern schwebt eher im Hintergrund wie eine geisterhafte Präsenz.
After seeing me there, we have you.
Als Miterfinder des Trip-Hop ist Tricky seinem Sound immer treu geblieben. Entstanden ist er aus Blues, düsterer Elektronik, Punk-Attitüde und verschleppten Hip-Hop-Beats. Der Brite hat seine kargen Klanglandschaften aber auch immer wieder erweitert, auf diesem Album ganz besonders.
Ich bin glücklich, meinen eigenen Sound zu haben, schon meine ganze Karriere lang. Meine Musik ist nicht formatiert oder Teil von irgendeinem Genre. So etwas Formatiertes passt nicht zu meiner Haltung und Person.
Piano, Streicher, Operngesang. Während sich Tricky stimmlich immer mehr zurückzieht, vergrößert er mit diesen Sounds sein Stilspektrum immer mehr und schafft mit Different When It's Silent eines der vielseitigsten Alben seiner Karriere. Ob das den Marktmechanismen dient, kümmert ihn nicht, aber das ist eben Tricky.
These young artists, whether they're rock, egal ob Rock, Hip-Hop oder R&B, wenn junge Musiker das große Geld machen wollen, können sie eine schnelle Karriere anstreben. Aber das funktioniert wegen dieser ganzen Promotion- und Business-Aktivitäten nicht, wenn du laufend neue Alben herausbringst. Ich gehe lieber dauernd ins Studio und auf Tour. Das ist das Einzige, was ich kann. Und wenn du wirklich Musiker bist, willst du das bis zu deinem Tod machen.
Different When It's Silent. Morgen also neues Album von Tricky.